Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid im alten Rhythmus. Wir sind zurück, denn die Trade Deadline ist durch. Buyout Season hat begonnen. Die ist schon mittendrin. Es gab schon einige Verpflichtungen. Es gab noch einige Veränderungen. Der All-Star Break steht an und damit auch die in jedem Jahr heiß ersehnte Saisonhalbzeit. Und es bleibt dabei. Wir haben Gesprächsstoff, wir haben Gesprächsbedarf und wir bleiben zu zweit. Und auf der einen Seite sitzt, wie immer, der niemals Ungelenke.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wir haben ja letzte Woche auch ausführlich darüber gesprochen, aber ich muss sagen, mittlerweile, ich bin echt froh, also wirklich froh, dass die Bulls nichts gemacht haben bei der Trade Deadline. Weil weißt du, seit der Trade Deadline haben sie es in 3 von 4 Spielen geschafft, keine 100 Punkte aufzulegen. Sie haben es geschafft, gegen Orlando schon im dritten Viertel schon ihren ersten Dreier zu treffen. Und im Endeffekt spricht ja, wenn man das so anschaut, spricht ja nichts dagegen, einfach so weiterzumachen, weil läuft.
Und es gibt immerhin jemanden, der alle Probleme lösen kann, der noch auf dem Markt ist.
Ja, den gibt's. Und meine Angst wird von Tag zu Tag größer, dass er kommt. Wobei, es geht ja jetzt schon los, ich weiß nicht, vielleicht machen sie jetzt auch den OKC, weil ich habe jetzt gehört, DeMar DeRozan ist ja beim Magic-Spiel kurz vor Schluss raus, ne, weil Probleme. Das hat er Grade 1 Thigh Strain. So, weißt du, vielleicht kommt jetzt so dieses Ding, wo wir ziehen sie jetzt langsam alle aus dem Verkehr und lassen halt Dalen Terry kochen, der gegen Orlando ja einen guten Auftritt hatte. Von daher, vielleicht ist das Ding. Oder natürlich der Point Guard, formerly known as Billy Donovans Point Guard, kommt nach Chicago.
Die haben miteinander harmoniert.
Die haben
miteinander nicht außer Acht lassen.
Ja, ja. Und ich habe dir ja schon geschrieben, irgendwie so, ich bin mittlerweile an dem Punkt, an dem ich ein gewisses Excitement hätte, um einen Anglizismus reinzubringen, sollte einfach irgendwas anders sein als jetzt gerade. Von daher, so verzweifelt bin ich schon, dass das eigentlich, ich meine, auch wenn man weiß, dass Russell Westbrook im Prinzip ja weder das Dreierproblem aktiv löst, noch die Point-of-Attack-Defense aktiv positiv beeinflusst. Und weiß ich nicht, auch sonst bin ich jetzt nicht davon überzeugt, dass er mit DeRozan und Vooch und Zach so wahnsinnig gut harmoniert. Aber hey!
Aber er gibt immer alles. Und bringt Energie. Nee, also was er bringen würde, wäre jemand, der zum Ring geht. Das ist halt vielleicht der eine große Unterschied.
Und damit vielleicht auch ein bisschen Raum für Dreier, für offen. Aber gut, ich meine, die Bulls, selbst wenn die Dreier offen sind, nehmen sie ja nicht. Also von daher ist das schon mal wieder wurscht.
ich höre eine Restportion Frust raus.
Ja, ja.
Darf ich dazu anmerken, dass mir aufgefallen ist, ich habe es nämlich mal mir vorhin für ein Power-Ranking angeguckt, so den letzten Monat, also seit dem 15. Januar, haben die Bulls die beste Defense der NBA und die schlechteste Offense.
Dinge, die wir erwartet haben.
Das sind so quasi wie die Hawks letzte Saison über die gesamte Saison. Weil sie waren, glaube ich, bei beidem auf Platz 2. Aber
ja.
Ist irgendwie interessant. Also vor allem ist es genau das, was wir alle dachten, als die Bulls mit DeRozan, Vooch und LaVine quasi ihr Superteam aufgemacht haben. Da dachten alle,
ihr Defensive Juggernaut.
Also offensiv könnten die schon Probleme haben, aber die werden Beton anrühren, die Jungs.
So ist das, ja. Das ist ja das Schöne am Sport. Er ist einfach komplett vorhersehbar und planbar. Und deshalb war die Geschichte einfach klar, dass es genau so läuft. Ja, wie gesagt, dieses Team ist einfach ein einziges Rätsel. Man kann es nicht richtig entschlüsseln, warum die Dinge genauso laufen, wie sie laufen und warum die Dinge auch so weiterlaufen sollen, wie sie bis jetzt liefen. Grundsätzlich ist es einfach, ja, es ist einfach, ich keine Ahnung, ich kann das nicht, ich kann es schwer einschätzen, ich kann es momentan auch sehr, sehr schwer anschauen und ich kann mir auch sehr, sehr schwer ausmalen, was in Zukunft so passieren soll, weil, ne, das habe ich ja letzte Woche auch gesagt, durch diese Implikationen, was jetzt die ganzen Verlängerungen angeht, ist das alles gar nicht so einfach und es ist irgendwie einfach, es ist einfach komisch. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto komischer finde ich auch, dass einfach nichts passiert ist.
Ich finde es auch immer noch absolut irritiert. Aber so. Hey, ich meine, immerhin ist Vooch inmitten eines dominanten Contract-Year-Runs. Das heißt, da wird verlängert und dann kannst du dir wenigstens einigermaßen sicher sein, dass es auch genauso weitergehen wird nächste Saison.
Ja.
Daher ist doch auch schön, wenigstens ein bisschen Konstanz im Leben zu haben. Bisschen,
ja, gerade in
bisschen den etwas, worauf man sich verlassen kann.
Ja, eben. Ich weiß, in der heutigen Zeit, wo alles so wild zugeht außenrum, du hast jeden Tag irgendwie neue Nachrichten, wo wieder neue Dinge passieren, die kompliziert sind. Gib mir Kontinuität. Egal auf welchem Niveau.
Das ist auch schön.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Normalerweise müsstest du ja sagen, okay, wir machen es jetzt wirklich so, wir ziehen alle so ein bisschen aus dem Verkehr, gucken mal, ob geben Pat öfter den Ball in die Hand und gucken mal, ob er dann irgendwie kochen kann oder ob das einfach nichts mehr wird. Wir lassen Jalen Terry spielen, wir lassen auch Kobe noch mal mehr machen, um zu gucken, was da eventuell im Sommer mit Richtung Vertragsverlängerung möglich ist. Sind einfach mies und hoffen einfach, dass wir irgendwie in Top 4 landen. Ich meine, passieren kann das ja, ne? Also und dann behältst du deinen Pick und dann hast du vielleicht einen richtig guten jungen Spieler, um den herum du aufbauen kannst. Problem ist halt, steigert halt den Wert der anderen Herren nicht gerade. Und Kollege Vooch, da ist auch wurscht mit dem Wert, weil der soll ja, wenn möglich, nicht ohne Gegenwert gehen. Das heißt, maximal Sign and Trade im Sommer. Ich weiß gar nicht, wie da die Implikationen sind, aber ja. Ich weiß, eigentlich sollten wir gar nicht über die Bulls sprechen, aber irgendwie ist das so ein bisschen meine Therapiestunde, weil meine Frau hört sich das weniger gerne an als du, deswegen muss ich das hier auspacken. Also verständlicherweise auch. Keine Kritik. Deshalb.
Ja. Hast du mal überlegt, so Sprachnachrichten zu machen, die du einfach an irgendwen schickst?
Stimmt. Also mein zukünftiges Ich.
Ja, oder so ans Zweithandy.
Ja.
Das einfach nur dafür da ist, um Nachrichten zu den Bulls zu empfangen.
Ich kaufe mir jetzt ein Burner-Phone. So einfach nur. Ja, geil. Das mache ich vielleicht mal. Irgendwie so. Vielleicht hilft das so ein bisschen.
Und mein Zukunft. Ich könnte es mir vorstellen, dass es hilft. Also.
Kannst dann abhören, so in 5 Jahren, wenn Wembanyama dreifacher MVP und Champion ist. In OKC? Nein, egal. Wir gehen einfach weiter, weil wir wollten ja heute weder über die Bulls sprechen, noch über den Osten sprechen. Wir wollen sortieren. Wir wollen den Westen sortieren. Wie gesagt, es gab diverse Trades. Es gab auch diverse Signings nach den Buyouts. Deshalb schauen wir heute mal, wie wir die Western Conference so einschätzen. Und haben noch einen Hinweis, weil wir werden nicht über das All-Star-Game sprechen heute, das ja ansteht. Wir werden auch nicht über die neuen Entwicklungen beim All-Star-Game sprechen. Wir werden auch nicht über die Ost-Signings sprechen. Die sind dann nächste Woche dran, wenn wir den Osten sortieren, klar. Und wir haben extra Content. Wir werden nämlich am Freitag, Freunde, gibt's ein Mailbag. Und dieses Mailbag gibt's bei Patreon. Denn unter patreon.com/Korbjägerpodcast und Korbjäger mit. Richtig. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Diese Nachricht, ich weiß nicht, es klingt wahrscheinlich mittlerweile wie ein Echo. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und es gibt extra Content, zum Beispiel eben Mailbags. Zum Beispiel haben wir da auch diverse Trades, zum Beispiel den Kyrie-Trade intensiv besprochen und auch andere Trades intensiv gesprochen. Es gibt diverse unfassbar kreative und weltbewegende Formate. Wir werden eins, munkelt man, demnächst wieder ausgraben und werden uns da vielleicht einem Filmchen widmen. Über eine Legende, sagt man. Ne? Also von daher, schaut da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Und da wir mal wieder 15 Teams zu besprechen haben, fangen wir jetzt direkt an. Und ich würde sagen, wir fangen einfach unten an. Weil unten geht für mich schnell.
Ja, passt.
Mein unterstes Tier ist alles egal, mir auch. Und da sind die ah, übrigens, ich sehe gerade meine Notizen. Nicht schlecht. Ich hab Houston als ein Team und als das andere Team die Rockets habe ich mir aufgeschrieben.
Sehr gut.
Siehst du mal, so egal ist mir so, aber eigentlich wollte ich
dann die Spurs. Die egal.
Ja, genau. Houston und die Spurs und ich weiß, es klingt jetzt irgendwie ein bisschen hart und ist auch irgendwie vielleicht nicht 100% korrekt, aber ich kann es mir einfach nicht richtig anschauen und es interessiert und es ist auch, ich sag's ganz ehrlich, es interessiert mich auch nicht, was da unten passiert. Und deshalb kann ich dazu auch nicht viel sagen. Das war's eigentlich schon von meiner Seite.
Okay.
Full Disclosure.
Ich ergänze kurz, weil also ich habe mir zumindest mal so ein paar Transaktionen aufgeschrieben, die Teams so gemacht haben. Also bei den Spurs, ich meine, die gehören da auf jeden Fall rein. Die haben auch das schlechteste Net-Rating über die Saison. Die haben insgesamt 3 Veteranen abgegeben, darunter den einzigen richtig guten Verteidiger und den Spieler mit dem besten, also den Rotationsspieler mit dem besten Net-Rating, also On-Off-Rating innerhalb des Teams, das war Josh Richardson, die sind beide weg. Pelte ja sowieso dafür zurückgekommen, Devontae Graham, Cam Birch, die höchstwahrscheinlich nicht unbedingt dazu beitragen werden, dass die Spurs jetzt mega gut werden. Also ich glaube, sie haben von den letzten 19 Spielen haben sie eins gewonnen. Also es ist okay, dass du da nicht zuguckst. Es gibt immer weniger Gründe. Ich kann dir aber wenigstens eine Sache empfehlen. Wenn du mal reinschauen willst oder wenn du zumindest einen Grund finden willst, guck dir einfach Freiwürfe von Jeremy Sohan an. Der Typ ist nicht nur wegen seiner Frisur extrem unterhaltsam, sondern auch wegen grundsätzlich eigentlich, wie er spielt. Also das ist schon irgendwie funky. Deswegen, also ich kann und will mir die Spurs auch nicht oft angucken, aber tatsächlich habe ich es vor ein paar Tagen getan. Ich weiß nicht mehr warum, aber dort habe ich mich zumindest über Sohan gefreut. Deswegen kann ich nur empfehlen.
Ja. Sohan fand ich auch, wir haben ja am Anfang ein bisschen Spurs geguckt, ne? Anfang der Saison, da ist noch alles, also als sie auch überraschend gut gestartet sind.
Du vielleicht.
Ja, ich, ja, genau.
Hast du da ein bisschen geguckt.
Umso größer meine Enttäuschung jetzt, aber da ist mir Sohan auch schon sehr positiv aufgefallen, wollte ich nur sagen.
Also, ja. Der ist funky. Also ich würde mir auf jeden Fall mehr Spiele angucken von ihnen, wenn sie jetzt sagen, über die letzten Saisonwochen, Jeremy, nimm mal 25 Würfe pro Spiel und guck mal, was passiert. Es würde wahrscheinlich nichts Gutes passieren, aber es wäre zumindest unterhaltsam.
Ja,
und Calvin Johnson kommt immer noch wie eine Bowlingkugel zum Ring. Das ist auch ganz unterhaltsam. Apropos Bowlingkugel, die Rockets endlich Eric Gordon befreit.
Schöne Überleitung.
Oder?
Ja,
oder?
Wirklich, naja.
Ja. Und haben halt mehr Picks. Irgendwie, also hier vielleicht nur ganz kurz die philosophische Frage, weil sie halt, also von den Veteranen, die sie zurückbekommen haben, behalten sie, glaube ich, Frank Kaminsky und den Rest aber halt nicht. Also Wall ist ja schon wieder weg, Holiday ist entlassen, Danny Green ist entlassen. Und da Gordon jetzt auch weg ist, bei dem Team, das wäre jetzt für mich mal ich bin ja sonst immer so, okay, reißt ein, seid mies, ich weiß, das ist euer Ziel, es geht um Ping-Pong-Bälle, alles okay. Aber die Rockets sind irgendwie so eine chaotische Truppe, also vor allem offensiv, die haben so wenig Struktur und dann hat man auch dazu immer mal wieder das Gefühl, dass die Vibes halt auch nicht gut sind. Mhm. Dass ich da schon gedacht hätte, hey, vielleicht behaltet ihr zumindest einen Veteran. Also nicht John Wall, weil was der von Rockets hält, das wissen wir. Aber Danny Green vielleicht? Netten Typen? Und das ist ja nicht so, dass er da dann jetzt dann spielen muss, aber der wenigstens irgendwie so ein bisschen professionelle Erfahrung rüberbringt, so ein bisschen, hey, Leute, ihr könntet es vielleicht auch so machen, ihr kommt doch mal rechtzeitig zum Training oder was auch immer. Also, du weißt schon, was ich meine. Ja. Vertragt euch miteinander. Irgendwie so einen Einfluss auf diese Art und Weise hätte ich nicht verkehrt gefunden. Finde ich schon ganz interessant, dass sie da eigentlich jetzt komplett drauf verzichtet haben, weil das so ein Team für mich ist, das, also wie gesagt, sportlich ist es ja nebensächlich. Ich meine, hier Alperen Şengün ist sau unterhaltsam, Jalen Green, mega talentierter Scorer und so. Also es ist ja nicht so, dass da kein Potenzial vorhanden wäre, aber so ein bisschen beruhigender Einfluss hätte ich jetzt halt nicht verkehrt gefunden, aber da verzichten sie offensichtlich drauf. Außer sie holen jetzt vom Buyout-Markt jetzt noch irgendjemanden rein, der dafür dann verantwortlich ist. Aber ich hege gewisse Zweifel, was das angeht.
Den Gedankengang kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich frage mich halt, inwieweit dann halt die Kanäle auch offen sind von allen für diesen Einfluss dann, den positiven Einfluss, den ein Veteran vielleicht müsste es auch mehr als einer sein. Also wenn es wirklich so ist, wie du sagst, dass halt die Vibes schlecht sind, dass es irgendwie nicht so richtig funktioniert, vielleicht genügt da eine Stimme nicht. Und dann ist halt auch immer die Frage, welcher Veteran hat denn da Bock drauf, also den Babysitter zu geben. Also ich meine, Danny Green hat ja eigentlich auch, kam ja aus der Situation in Memphis, wo es ja eher darum ging, so okay, also da sollte er auch eigentlich die Veteranenpräsenz sein oder hätte man sich vorstellen können, um die ganze Sache halt so ein bisschen, der ganzen Sache ein bisschen Ruhe zu geben, um halt aber gleichzeitig auch eventuell um eine Meisterschaft mitzuspielen oder zumindest mal um Conference Finals. Und dann halt in eine Situation zu kommen, in der du das Gleiche machen sollst, aber halt damit die in 5 Jahren gut sind, wenn du irgendwie in Cancun abhängst oder wo auch immer oder in Cabo, ist halt, ja, es könnte ich mir schon vorstellen, ist halt irgendwie schwer, gerade wenn die Situation so verfahren ist und du nicht zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, wie jetzt wieder bei den Cavs zum Beispiel reinkommst. Weißt du, wo du sagst, okay, wir haben ein junges, talentiertes Team. Die waren vielleicht dann auch schon einen Schritt weiter, aber zumindest da sehe ich schon, dass da was entstehen kann und dann kann ich da meinen Einfluss noch irgendwie positiv einbringen. Und bei den Rockets, wie gesagt, bei mir sehr viel hören sagen, aber was du jetzt auch gesagt hast, ist es ja eher so, okay, wir müssen von vorne anfangen und vielleicht ist das einfach für einen Veteranen gerade einen so undankbar, dass es gar nicht so einfach ist, sie davon zu überzeugen, A, zu bleiben und B, dann auch diesen positiven Einfluss zu haben, weil es kann ja sein, dass sie bleiben, aber dann eher, weil sie keinen Bock drauf haben, noch zusätzlich beitragen, dass die Vibes nicht ganz so optimal sind. Also da muss man wahrscheinlich schon einen, genau den oder die richtigen finden. Ich meine, Boban haben sie, glaube ich, wieder gesigned, oder?
Genau, den haben sie entlassen und wieder zurückgeholt. Und Boban ist sicherlich, der ist sicherlich gut für die Vibes, also das auf jeden Fall.
Ja.
Ist halt so ein bisschen die Frage, ob der, und das ist nicht so respektlos gemeint, wie es sich anhört, aber ob der fast ein bisschen zu sehr Maskottchen ist, weil, also das ist ja jetzt auch nicht jemand, der seit 15 Jahren in der Liga ist und alles gesehen hat, bei Top-Teams war, bei miesen Teams war, irgendwie das, das Auf und Ab von allem erlebt hat, sondern, also der ist zwar schon seit einer Weile dabei, aber es ist halt irgendwie, finde ich, noch was anderes. Und also wegen Danny Green, natürlich ist das für den eine coolere Situation, dass der jetzt bei einem richtig guten Team ist. Also wo er eine Rolle spielen kann, aber wo halt auch einfach andere Ambitionen da sind, natürlich. Aber gleichzeitig, es gibt ja nur limitierte Kaderplätze in der NBA. Es gibt mehr Leute, die gerne einen Platz in der NBA hätten. Und deswegen, ich glaube, wenn man es priorisiert hätte und wahrscheinlich auch schon ein bisschen also mit ein bisschen Vorlauf quasi darauf abgezielt hätte, wen können wir hier reinholen, wer uns ein bisschen unterstützt dabei, die den jungen Spielern eine Richtung zu geben, dann hätte man da, glaube ich, schon auch jemanden finden können. Aber es war offensichtlich nicht die Prio.
Ich glaube, was da halt entscheidend ist, dass du demjenigen auch eine gewisse Idee präsentieren kannst. Also ich meine, natürlich kannst du sagen, okay, nee, wir haben dich ertradet und du hast Vertrag und du bist jetzt bei uns und bitte bring dich mal bestmöglich ein.
Los, John Wall.
Genau. Ich denke halt, es funktioniert besser, wenn du sagst, pass auf, wir haben dich geholt, weil wir eine Idee haben und weil wir das so machen wollen und weil das mit unserem jungen Team und so stellen wir uns das auch in Zukunft vor mit den jungen Spielern. So sehen wir auch deren Rollen und wir wollen, dass du das einbringst. Und ich weiß halt, wie gesagt, nach allem, was ich bis jetzt so am Rande mitbekommen habe, nach allem, was du jetzt auch sagst, ob das halt bei den Rockets schon so der Fall ist oder ob es halt noch so ein bisschen Try and Error ist. Und das ist dann für mich dann auch mal so ein bisschen, es kann nächstes Jahr wieder ganz anders ausschauen oder in 2 Jahren. Für mich immer so das Paradebeispiel von jetzt einfach mal einreißen und einfach mal junge, talentierte Spieler draften und jetzt einfach mal Picks sammeln, garantiert dir auch nicht, dass du in naher Zukunft oder in mittelfristiger Zukunft besser dastehst, als du es vorher getan hast. Aber
weißt du, was dir auch nichts garantiert, wenn du dir Superstars holst? Und deswegen
nichts ist garantiert.
Deswegen sind die Rockets halt auch trotzdem, obwohl ich ihre Deadline irgendwie komisch finde, deswegen sind sie halt trotzdem auch einer der Profiteure dieser Deadline, einfach weil bei Brooklyn sich die Vorzeichen etwas geändert haben und sie über die nächsten 30 Jahre noch 45.000 Picks aus Brooklyn bekommen. Ja. Und das ist per se nicht schlecht. Also sie haben viel Handlungsspielraum, aber
das auf jeden Fall.
Wie du sagst, es gibt noch ziemlich viel, was sie zu tun haben. Aber bevor wir zu viel über die Raketen sprechen, ich hatte tatsächlich 3 Teams im unteren Tier. Möchte dazu mal deine Meinung hören. Also bei mir heißt es ab zur Tanke. Ich meine, bei den beiden unteren natürlich, die können auch ihr eigenes haben. Aber ein Team, wo ich denke, so die Aktivitäten jetzt, die sprechen schon dafür, dass es auch zumindest in die Richtung gehen kann, sind die Jazz. Die momentan aber halt immer noch nicht so schlecht sind. Ich meine, sie haben auch immer noch eine der besten Offenses der Liga, was sie auch über die gesamte Saison schon haben.
Die Finisher halt, ne?
Genau. Defense ist jetzt nicht unbedingt ganz so gut, aber
All-Star Starter übrigens. Sorry. Jetzt muss ich noch mal kurz. Lauri Markkanen ist jetzt All-Star Starter.
Shoutout an Lauri. Es ist auch verdient irgendwie. Also man hätte auch den Case für wen anders machen können, aber ich finde es trotzdem cool. Also was er offensiv abliefert, das habe ich ja neulich auch schon mal gesagt, das ist irgendwie statistisch zumindest ungefähr auf dem Niveau von Dirks MVP-Saison und das ist nach wie vor abgefahren, auch wenn andere Zeiten und so, also keine Sorge, aber es ist eine tolle Saison, die er spielt. Und gleichzeitig würde es mich nicht wundern, wenn die Jazz kurz nach der All-Star-Pause vielleicht dann bekannt geben, der Finisher, der hat sich leider ein bisschen am Oberschenkel wehgetan. Ja. Den ziehen wir jetzt erstmal aus dem Verkehr.
Ganz also, unangenehme Geschichte, kann auch was Längeres sein. Wir wissen noch nicht ganz genau, fühlt sich auch einfach nicht gut an und wir wollen nichts riskieren.
Ja. Genau, er ist dann Day-to-Day und es könnten vielleicht auch Monat zu Monat auch daraus werden. Vielleicht machen sie das auch nicht, aber ich glaube, was sie jetzt gemacht haben, deutet zumindest an, dass sie jetzt eigentlich keine Lust haben, sich im Play-in-Rennen noch zu verausgaben, zumal sie einen direkten Konkurrenten oder eigentlich 2 direkte Konkurrenten gestärkt haben mit dem Deal, den sie gemacht haben. Also sie haben ja 3 wirklich ziemlich gute und wichtige Rotationsspieler abgegeben, darunter den Maestro mit Conley zu Vanderbilt und Beasley, die beide an die Lakers gegangen sind. Also dafür haben sie halt auch keinen Spieler zurückbekommen, der jetzt eine große Rolle für sie spielen wird. Also Damian Jones, Juan Toscano-Anderson, Russell Westbrook, es ist ich bin mal gespannt, ob sie die alle behalten, weil Westbrook spricht ja eh schon relativ viel für ein Buyout, aber es ist, glaube ich, noch nicht entschieden. Und sie haben ihm, glaube ich, auch angeboten, dass er sich auch beim Team melden darf. Aber also, ich glaube nicht, dass sie mit ihm planen. Und grundsätzlich haben sie halt diese Deals nicht gemacht, um sich zu stärken, sondern eher, um sich zu schwächen und noch einen Pick irgendwie dazu dafür zurückzubekommen. Deswegen sind sie, also das nächste Tier ist bei mir relativ groß, schon mal als Vorwarnung, weil es halt einfach diese, also ich meine, der Westen ist ja auch sehr eng beieinander. Das, das ist ja kein Geheimnis. Und von den Ergebnissen her sind die Jazz da im Moment noch drin. Aber ich glaube, ich sortiere sie trotzdem eher zu den beiden anderen. Kannst du damit was anfangen oder wo hattest du sie?
Damit kann ich sehr viel anfangen. Ich habe ihnen tatsächlich da noch so ein eigenes Tier gegeben, was in Richtung der beiden anderen tendiert. Also das heißt bei mir vielleicht doch wieder einen großen Franzosen, weil ja, die Idee ist, glaube ich, nach den Deals, du hast ja angesprochen, ist schon eher zu gucken, die eigenen Draft-Aussichten zu maximieren und nicht zu schauen, dass sie auf jeden Fall noch irgendwie ins Play-In rutschen, vielleicht sogar in die Playoffs rutschen. Ich meine, wenn es passiert, passiert. Den Spielern, glaube ich, gerade so, wie sie bei den Jazz auch dieses Jahr in dem konkreten Fall aufgestellt sind, kannst du, glaube ich, schwer vermitteln zu sagen oder schwer vermitteln, zu einfach Halbgas zu spielen. Ich glaube, das ist schwierig. Du kannst halt, wie du auch gesagt hast, höchstens jemanden aus dem Verkehr ziehen. Aber ich glaube, da, wie gesagt, grundsätzlich geht die Orientierung jetzt auch eher Richtung Draft und Richtung bestmögliche Draft-Outs und so. Und von daher sehe ich es ähnlich. Nächstes Tier ist bei mir auch relativ groß. Ich habe es genannt, don't hate the play-in, hate parts of your game.
Nicht schlecht.
Ja, da sind diverse, also es trifft jetzt nicht für alle zu, ne, weil OKC ja eigentlich besser ist, aber es sind einfach Teams drin, die halt irgendwie Schlagseite haben und aber ja, irgendwie doch ins Play-In rutschen wollen, können, sollen. Und es sind bei mir, warte mal, du hast gesagt mehr, 5 Teams sind es bei mir.
Bei mir auch. Welche 5 Teams sind es bei dir?
Lakers, OKC, Portland, Warriors und die Wölfe.
Ich habe die Warriors da nicht drin. Ich habe dafür die Pelicans drin, die Potenzial für viel mehr haben, aber wo ich halt einfach durch diese neuerliche Nachricht in Bezug auf Zion Williamson und wir wissen nicht wann und es dauert jetzt wieder länger, wo ich einfach denke, dass für den Moment fällt es mir sehr schwer, sie irgendwie höher einzuschätzen als Play-in-Rennen, weil also es kann sein und es kann sein, dass sie zum richtigen Zeitpunkt fit sind und dann wissen wir, dass sie halt richtig gut sind. Also, dass da auch meiner Meinung nach Conference Finals Upside in dem Team vorhanden ist, weil ich glaube an Zion, ich glaube auch, dass Zion in den Playoffs jemand ist, der eigentlich nicht zu verteidigen ist und der halt wirklich auch ein gutes Team um sich herum hat. Aber da ich momentan einfach nicht darauf vertrauen kann, dass man ihn dann rechtzeitig da hat und er auch nicht der Einzige ist, der ständig Verletzungsprobleme hat bei dem Team, sind sie halt für mich eher so in diesem Play-In-Rennen mit drin. Ja. Also, zumal sie über die letzten Wochen ja auch wirklich viel verloren haben. Also seit Ingram wieder da ist, haben sie das zumindest wieder ein bisschen in den Griff bekommen. Aber davor war das ja schon düster mit der Niederlagenserie und so. Und deswegen, 10
Folge, ne? Mitte Januar bis Anfang Februar.
Ich glaube, es waren 10. Ich war mir jetzt gerade nicht ganz sicher, was die Zahl war.
Nee, es waren 10, ja.
Das ist halt schon relativ düster.
Ich habe nochmal nachgeschaut diesmal nämlich.
Sehr gut.
Und seid ihr aber 4-1. Seid ihr 4-1. Ich habe die Pelicans tatsächlich, also ich gehe mit allem, was du sagst. Ich habe ihnen ein eigenes Tier gegeben, das eigentlich auch zu den Warriors irgendwie besser passen würde. Staying Alive, weil halt einfach so der zentrale Spieler, der Kern des Ganzen halt irgendwie fehlt und sie jetzt halt irgendwie schauen müssen, sich durchzuhangeln und ich aber halt mal gespannt bin, wie es halt irgendwie passiert. Bei den Warriors mit 29-29, jetzt ohne Steph mit seiner Beinverletzung, also wird er nach dem All-Star-Break auch noch nicht direkt zurück sein. Ist es schon, also ich glaube nicht, dass sie aus den Play-In-Plätzen rutschen am Ende, aber sie sind halt, also sie haben kein Polster, sagen wir es mal so. Und der Margin of Error ist relativ gering. Sie haben weiterhin Probleme auswärts. Also jetzt letzte Nacht, ich habe ein bisschen reingeschaut, jetzt gegen die Clippers, sah es phasenweise gut aus. Phasenweise waren die Clippers aber halt auch einfach deutlich, deutlich besser. Ich meine, Wiggins war auch nicht dabei. Wie gesagt, es ist halt natürlich umso bitterer, dass jetzt diese Sache mit Gary Payton kompliziert ist, dass der ihnen jetzt nicht direkt helfen kann, sondern wenn es gut läuft, dann irgendwie Richtung Conference Finals, wenn sie dann halt noch dabei sind.
Ja, so, das ist ja vielleicht auch in einem Monat.
Ach, vielleicht aber auch,
also, sie sind sich nicht sicher. Es könnte ein Monat, es könnte auch 3 Monate sein. Ja. Das ist ja komplett undurchsichtig gerade, was schon echt krass ist, weil das ist sicherlich nicht das, wovon sie ausgegangen sind. Ich bin auch sehr gespannt, ob das jetzt ein Nachspiel für Portland dann haben wird.
Was hältst du denn von der ganzen Sache? Also wenn wir jetzt schon dabei sind, weil es ist ja, also was man so, die Nachrichten, die man so bekam, sind ja irgendwie schon interessant, dass quasi Portland es nicht ganz hat durchklingen lassen, was genau das Problem ist, dass er diese Tabletten nehmen sollte, halt diese Antischmerztabletten, dann hat er irgendwie, aber sein Agent hat ja gesagt, dass es nicht stimmt, dass er die nehmen sollte. Der Agent ist gleichzeitig Agent von Damian Lillard, das heißt, in dem Fall Interessenkonflikt. Schon wieder eine komische Story. Und dann fand ich auch eine interessante Anmerkung. Ich glaube, es war John Hollinger bei The Athletic, hat auch von seinen Erfahrungen geschrieben in Memphis. Und das halt so dieses, dass genauso diese Angst ist, dass du halt immer bis zum Ende wartest bei der Trade Deadline und dann halt quasi Daumen hoch oder Daumen senken musst und im Endeffekt aber dann eben Gefahr läufst, dass dann hinten raus was rauskommt, was die Gesundheit des Spielers angeht und du dann nicht reagieren kannst. Dass du dann entweder, du hast ja quasi schon abgegeben, du hast deine Planung abgeschlossen in dem Sinne und auf einmal stehst du so da und sagst, ja, okay, fuck, wir können jetzt entweder den Deal annullieren, dann fehlt uns aber der Spieler und es kommt ein Spieler zurück oder ein Pick zurück, was auch immer, dann Spieler, dem wir gerade signalisiert haben, dass wir ihn eigentlich jetzt nicht mehr zwingend bei uns brauchen, was auch nicht optimal ist. Oder du hast halt jetzt eben einen Spieler, der dir jetzt, wenn es blöd läuft bei den Warriors, diese Saison gar nicht mehr helfen kann. Und dann, dass das genau das Ding ist. Und dann stellt sich halt die Frage, weshalb eigentlich alle immer bis zum Ende warten und man nicht halt irgendwie gewisse Deals auch schon vorher einfällt. Klar, dann setzt irgendwann die Verzweiflung ein, außer man legt das Telefon weg. Kann man auch machen. Aber
und hat vergessen, den Akku aufzuladen.
Ja, genau. Ausgerechnet heute. Na gut, mein Gott. So schlimm wird es schon nicht sein.
Wird schon gerne anrufen.
Ja. Nee, aber was hältst du so davon irgendwie? Weil es ist, ja.
Also es ist schwer zu sagen. Ich meine, ich kann das von außen natürlich nicht beurteilen, ja, ob da jemand Scheiße gebaut hat oder nicht. Ne? Also das wird letztendlich ja diese Untersuchung dann irgendwie ergeben. Und wir werden sehen, ob die Blazers irgendwelche Picks zahlen müssen oder was auch immer. Was es für den Moment halt einfach nur wirklich bedeutet, ist, dass es für die Warriors echt richtig mies ist. Also deren Planung verhagelt das schon ziemlich, weil, also bei Payton, das war ja gerade deshalb irgendwie ein interessanter und guter Move, weil sie da halt eigentlich wussten, wen sie da zurückbekommen und der letzte Saison halt ihnen total geholfen hat, der sich in dem System zurechtfindet, der auch, also was so diese Point of Attack Defense und grundsätzlich so das Gefüge auf der Bank halt stabilisieren könnte. Und das sind ja alles Probleme, die sie hatten. Und das sollte eigentlich jemand sein, der halt sofort reinkommt und dir ein paar Probleme löst. Und jetzt weißt du gar nicht, ob der überhaupt spielen wird diese Saison. Und ja, so gerade dieser Faktor, dass man halt einen Trade auch nicht mehr verändern kann. Also man kann nicht sagen, hier dann,
ja, richtig, ja.
Wir nehmen den und ihr seid trotzdem mies, also gebt uns mal noch irgendwie einen Erstrundenpick dazu oder was auch immer. Oder gebt uns noch einen Rotationsspieler dazu oder was auch immer. Man kann halt an einen Trade, der durchgewunken ist, nach der Deadline nicht mehr ran.
Genau. Nach der Deadline, ne? Weil das war damals bei Isaiah Thomas, ging es eben noch, weil es halt vor der Deadline war. Also als Thomas von Boston nach Cleveland ging, kam doch auch so mit der Hüftverletzung raus und dann haben sie ja noch irgendwie zwei Zweitrunden-Picks oder so draufgelegt. Aber da war halt quasi die Deadline noch nicht durch.
Genau, und wenn das durchgewunken ist, dann kannst du aber halt nicht mehr ran. Was ich auch, also das ist halt auch wirklich ein bisschen das Bescheuerte an dieser Deadline, ne? Also dass halt so ein Medizincheck erst danach stattfindet.
Ja.
Weil, ne, dann läufst du halt wirklich Gefahr, dass sowas passiert. Es passiert ja trotzdem extrem selten, aber wenn es passiert, ist es extrem bitter. Und da natürlich auch bei diesen ganzen Teams und Transaktionen immer total wichtig ist, wer ist der Agent, wie verstehen sich die GMs miteinander, was sind da die Beziehungen und so. Das ist ja alles entscheidend dafür, dass solche Sachen passieren und also solche Sachen auch möglich werden. Und deswegen wird das auf jeden Fall ein interessantes Thema, inwieweit das halt ein Nachspiel haben wird für Portland und auch so für die weiteren Beziehungen. Aber das erfahren wir wahrscheinlich in ein paar Wochen oder Monaten. Jetzt für den Moment können wir halt einfach nur sagen, für die Warriors ist das echt richtig bitter, so wie das gelaufen ist. Und also auch, wie schon erwähnt, halt mit der Geschichte mit Wiseman, dem dann zu sagen, ja, okay, dann nehmen wir dich halt wieder auf, ist auch blöd. Und da an dem gesamten Deal halt auch vier Teams einfach beteiligt waren, wäre es noch mal blöder, dann zu sagen, ja, okay, nehmen wir zurück. Es hätte halt viele Spieler involviert. Da sieht man auch, von was für Faktoren das dann teilweise abhängt. Weil, keine Ahnung, so ein Sadiq Bey wird ja auch schon auf gepackten Koffern gesessen haben oder schon unterwegs gewesen sein. Und wenn dieser Trade annulliert wird, dann muss der auch zurück.
Wieder zurück, genau. Die neuen Mieter dann aus seinem Haus in Detroit muss er dann, Eigenbedarf, muss wieder rein.
Absolut. Ja, aber nur ganz kurz zu den Royals. Die habe ich halt in einem eigenen Tier mit Wildcard. Aber lass uns vielleicht mal kurz zu den Teams kommen, bei denen wir einig sind, dass sie in diesem Play-in-Rennen sind. Wenn ich so drüber nachdenke, die Pelicans hätte ich auch unter Wildcard führen können.
Eigentlich. Ja, ich glaube, beiden sind halt, ja, ich glaube, Wildcard trifft es auch ganz gut, weil es halt einfach zwei Teams sind, bei denen...
Die haben aus diesem Cluster die höchste Upside, würde ich sagen.
Ja. Gleichzeitig laufen sie aber auch Gefahr, irgendwie noch in Schwierigkeiten zu kommen, finde ich.
Ja, genau. Also, es ist nicht garantiert, dass sie reinkommen in die Playoffs.
Ja.
Oder auch ins Play-In, einfach weil es mehr Bewerber gibt.
Ja. Dann lass mal, wie würdest du sie denn, die Teams, also sagen wir Lakers, OKC, Portland und Minnesota dann, von höchster Wahrscheinlichkeit zu niedrigster Wahrscheinlichkeit, dass es mit dem Play-In reicht, zum Play-In reicht, sortieren?
Also am meisten Vertrauen habe ich aktuell in die Wolves, was verrückt ist. Aber das ist wirklich blöd, ja. Wenn man bedenkt, wie die Saison bisher gelaufen ist. Aber also ich glaube an den Leap von Anthony Edwards. Ich glaube, dass, also haben wir letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen, dass Mike Conley nicht eine Langzeitlösung ist, aber eine sehr gute für jetzt.
Ja.
Der halt reinkommt, sofort irgendwie für eine bessere Hierarchie sorgen kann, der sich zurücknehmen kann und halt Offball auch funktioniert, aber der halt auch Onball einfach gute Entscheidungen treffen kann und dabei helfen. Also wenn Cat dann wieder integriert wird, der da, glaube ich, auch wirklich dabei helfen kann, dass halt die Bigs irgendeine funktionierende Identität zusammen aufbauen können. Also ich glaube, für all diese Sachen ist halt einfach Conley wirklich, wirklich ein absoluter Gewinn. Ja. Und insofern glaube ich, zumal die Wolves sowieso ja schon auf einem guten Weg waren über die letzten Wochen, vor allem dank Edwards, dass es bei denen eigentlich ziemlich gut aussieht. Also die hätte ich da momentan an der Spitze von diesem Tier sozusagen. Und dann ist es komplizierter, muss ich sagen. Also über die letzten Wochen wäre OKC das beste Team, dass man da dann noch mit reinnehmen kann. Also die haben halt eine gute Defense, es funktioniert, was sie offensiv machen. Gleichzeitig haben sie sich aber jetzt auch nicht verstärkt zur Deadline. Mhm. Also sie haben Muscala abgegeben, der immer ein ziemlicher Plus-Minus-King war bei den Team, was man auch nicht überbewerten soll, aber so als Floor-Spacing-Big hat der schon einfach eine positive Rolle gespielt. Spielt er auch jetzt schon in Boston. Also so die ersten Spiele waren von ihm durchaus nicht schlecht. Und also der passt da schon ganz gut rein. Sie haben Basley abgegeben, das ist zu verschmerzen, aber es ist halt ansonsten Dario Saric reingekommen. Wollen wir mal sehen, wie sie ihn einsetzen werden. Aber wie gesagt, über die letzten Wochen hätte ich gesagt, dass OKC das Team, was am meisten Vertrauen verdient. Gleichzeitig haben sie aber jetzt nicht so eine Upside wie die Lakers mit ihrem neuen Team, würde ich sagen. Bei den Lakers ist aber das Problem, sie kommen von hinten. Das heißt, sie haben am meisten Boden gut zu machen. LeBron ist nicht fit. Also LeBron hat seitdem er seinen Rekord gebrochen hat, was übrigens so sich anfühlt, als wäre das schon Monate her, weil seitdem ein bisschen viel passiert ist, hat er nicht mehr gespielt, hat Probleme am Fuß. Mal gucken, wie lange das dauert. Und sie haben halt, es sind insgesamt 6 Spieler, die sie neu haben und die irgendwie neu integriert werden müssen. Da ist halt schon verdammt viel passiert. Und das geht jetzt normalerweise halt auch nicht mit einmal kurz schnipsen und dann wissen wir, wie es läuft. Und also ich finde, der Kader ist auf jeden Fall besser geworden. Sie haben jetzt mehr Shooting, sie haben mehr Liner-Flexibilität, sie haben auch, glaube ich, insgesamt mehr Defense bekommen, also insbesondere durch Jared Vanderbilt, den ich da schon echt sehr positiv sehe. Die Frage ist so ein bisschen, kriegen sie das denn auch alles mal gleichzeitig aufs Feld? Weil die guten Shooter sind in der Regel nicht die Leute, die dann auch gut verteidigen. Also wenn du Russell und Beasley aufstellst, dann hast du im Backcourt halt auch wieder Defensivprobleme. Es ist halt einfach so. Und dazu, wie gesagt, LeBrons Gesundheit ist ein Fragezeichen, Anthony Davis Gesundheit ist immer ein Fragezeichen. Die letzten Spiele war er jetzt auch bei weitem nicht so dominant, finde ich, wie er das vor seinem Ausfall gewesen ist. Ja. Körpersprache ist auch immer so ein Thema bei ihm, aber also können wir auch ausklammern, aber es ist halt einfach bei ihm immer so ein bisschen die Frage, wann, wie und ob. Und deswegen habe ich bei den Lakers halt, glaube ich, insgesamt trotzdem, obwohl ich diesen Kader schon jetzt als recht gut einschätze, immer noch mehr Fragezeichen als bei allen anderen. Und deswegen sehe ich da schon auch eine reale Möglichkeit, dass sie halt auch das Play-In nicht packen werden. Ich weiß nicht, wo würdest du sie einsortieren? Ich weiß ja halt zum Beispiel nicht, wenn ich die jetzt mit Portland vergleiche, da gibt es schon ähnliche Probleme, aber ja. Portland muss nicht mehr alles jetzt komplett durcheinander würfeln. Die haben zwar auch ein paar neue Teile, aber im Wesentlichen wissen sie ja ungefähr, was sie machen. Und das, was sie machen, hat ein paar Macken. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie alles perfekt funktionieren würde oder so, aber die wissen wenigstens, okay, wir haben eine Top-Offense und darauf können wir uns einigermaßen verlassen. Die haben die Lakers nicht.
Ja. Ja, und ich habe bei Portland, wenn man es vergleicht, also klar, Euphorie ist bei beiden irgendwie angesagt, weil neue Teile, aber wie du sagst, bei Portland ist es okay, wir haben jetzt einen richtig geilen Flügelverteidiger dazu bekommen, wie mit Thibault zum Beispiel. Und da ist irgendwie so eine Art.
Ganz kurz nur dazu. Ich finde halt, Portland ist, was so Abgänge, Zugänge angeht, eher schlechter geworden. Also weil ich halt einfach Josh Hart gut finde und weil ich auch Payton, gut, er hat jetzt für sie nicht
die große Rolle gespielt,
weil er offensichtlich auch gehandicapt war, wie wir jetzt festgestellt haben. Ja. Aber eigentlich sind das, finde ich, schon gute Spieler gewesen, die sie da abgegeben haben.
Ich würde dir zustimmen, würde gleichzeitig so mit dem kleinen Anhängsel, dass eben sie vielleicht Spieler dazu bekommen haben, also gerade vor allem jetzt, wenn du mit Blick auf Payton, die für sie jetzt, die vielleicht ein niedrigeres Ceiling haben, aber in Portland vielleicht besser reinpassen oder vielleicht in Portland besser funktionieren, wenn man so sagen kann. Also, und dass Payton jetzt halt einfach, für Payton ist es gut, jetzt wieder nach Golden State zu gehen, wenn er denn, also sobald er dann irgendwann spielt. Und für Portland kann Thibault vielleicht wertvoller werden. Und gut, bei Kollege Rettich, Cam Reddish, muss man eh gucken, wie es dann irgendwie ist. Und klar, Josh Hart tut auf jeden Fall weh. Vielleicht, wenn du sagst, du hast jetzt einen Flügel, der eventuell, wenn es irgendwann mal sein Potenzial dauerhaft abrufen kann, was natürlich niemals gesagt ist, aber vielleicht dir ein bisschen mehr Scoring-Punch noch geben kann oder Scoring-Dynamik geben kann, als jetzt Josh Hart zum Beispiel, ist es vielleicht in dem Kontext, kann es wertvoll sein. Aber ich würde jetzt auch nicht zwingend widersprechen, aber wie du sagst, ich glaube, Portland weiß, was sie sind, und Portland hat um das herum ausgetauscht. Also sie haben natürlich dieses Big-Problem, das sie haben, dadurch, dass Nurkic regelmäßig verletzt ist und halt auch sonst, haben wir auch schon drüber gesprochen, nicht mehr der mobilste ist. Das haben sie natürlich weiterhin. Und die Lakers, und gleichzeitig haben die Lakers aber auch Probleme halt weiterhin. Und es ist so ein bisschen, es sieht besser aus als letztes Jahr, aber wie du gerade auch gesagt hast, sie haben halt eigentlich auch wieder so ein bisschen One-Way-Player geholt, ne? Also so dieses, also Vanderbilt als Verteidiger, der hat nicht wirklich gut, oder der offensiv zumindest mal nicht wirklich einen Wurf hat. Dann die beiden Schützen, Russell, wie gut er verteidigt, wissen wir. Ich würde es deshalb nicht schlecht reden, weil ich auch glaube, dass die Lakers besser dastehen. Wie du sagst, es sind mehr Fragezeichen. Und deshalb kann ich es auch schwerer einschätzen, dass LeBron jetzt halt erstmal pausieren muss, hilft natürlich nicht, weil auch da, jede Niederlage der Lakers schmerzt ja eigentlich doppelt gerade. Weil wenn du schon von hinten kommen musst, dann darfst du dir halt weniger erlauben, soll es noch ganz weit hochgehen. Gefestigt sind, glaube ich, die wenigsten da unten. Also ich meine, Blazers sind 5-5 die letzten 10 Spiele, OKC ist 5-5 die letzten 10 Spiele, Wolves sind bei 6-4, huhu, Lakers bei 4-6. Also grundsätzlich kann, glaube ich, viel passieren, und sollte es bei den Lakers irgendwann Klick machen, sind sie vielleicht das Team schon allein aufgrund ihrer beiden Superstars mit der höchsten Upside da unten. Portland bin ich halt gespannt. Ich meine, Dame hat gerade auch Bock. So 11-mal in dieser Saison, glaube ich, 40 Punkte. Jetzt letzte Nacht 39 Punkte. Trifft auch ja vom Logo regelmäßig und ist halt einfach he's back. Offensiv auf jeden Fall. Und ja, ich bin schon mal gespannt auf Thibault. Ich meine, erstes Spiel war gegen die Lakers, interessanterweise noch blöder sozusagen aus Lakers Sicht, hat der Portland gewonnen. Da hat man ja schon gesehen, was so das Ding ist. Sinken halt komplett ab von Thibault. Er steht offen, hat dann 4 von 6 Dreiern getroffen. Da war wohl auch, habe ich auch eine Story gelesen, auch bei The Athletic, dass Billups ihn halt vorm Spiel ins Büro zitiert hat und gesagt hat, hey, mach dein Ding, mach offensiv, triff Entscheidungen. Wenn du spielst, wenn du dich ausprobierst, wenn du Entscheidungen triffst, das ist okay, wenn es nicht funktioniert. Weil, ja, wir wollen, dass es, also, wir wollen dich maximieren sozusagen, und niemand ist dir böse, wenn irgendwas nicht klappt. Vielleicht ist das so ein bisschen so ein Gefühl, das für Thibault Positives. Nicht, dass er jetzt ein Scharfschütze wird. Nicht, dass er jetzt irgendwie offensiv dominiert, aber zumindest, dass er halt offensiv etwas weniger Minusfaktor wird, als es in Philadelphia der Fall war, gerade am Ende. Und gleichzeitig halt seine Defense, weil die kann schon sehr, sehr wertvoll sein. Gerade für ein Team wie Portland.
Würdest du damit sagen, man kann solche Spieler besser einsetzen, als Doc Rivers es getan hat?
Ich würde niemals mich so weit aus dem Fenster lehnen, Doc Rivers aktiv zu kritisieren.
Okay.
Nein, aber
ich wollte nur sicher gehen.
Ja, wahrscheinlich hat man nicht die optimale Rolle gefunden. Vielleicht auch, ich meine, da es gehören ja auch immer zwei Seiten dazu bei sowas, beziehungsweise drei: Mitspieler, Coach, Spieler.
Absolut.
Ja, ja, aber ich finde es auch, ich habe dir eine undankbare Aufgabe gegeben und scheitere auch selber an der Aufgabe, das wirklich dann nach Wahrscheinlichkeit so. Ich würde auch sagen, die Wolves stehen bei mir auch ein bisschen drüber. Und dann, ja.
Mir ist es eh nur wichtig, dass die Wolves vor Portland landen. Die können von mir aus 11. und Portland 12. werden.
Ich weiß. Und das sieht gut aus für dich. Sieht gut aus für dich. Fuck. Ja. Sollen wir weitergehen? Hast du noch was zu Pelicans und Warriors, die wir schon angeschnitten haben?
Ich glaube, bei den Warriors ist für mich einfach so dieser Faktor immer noch relativ interessant. Und ich meine, eigentlich ist es auch ein bisschen mit den Lakers zu vergleichen, nur dass die Warriors halt schon ein bisschen besser dastehen. Es ist halt immer nicht viel, aber sie verdienen auch ein bisschen mehr Vertrauen. Die sind amtierender Meister. Das ist halt, die Lakers sind amtierender Playoff-Verpasser. Also irgendwie wartet man bei Golden State die ganze Zeit drauf, dass es irgendwie klickt und dann halt doch wieder nicht und dann doch wieder Verletzungen. Und also gerade, ich glaube, es fokussiert sich halt immer viel auf Curry, aber auch bei Wiggins, ne? Der war letzte Saison schon wirklich sehr wichtig dafür, dass sie so gut waren. Also in den Playoffs sowieso, aber auch über die Saison war er halt so der zweite wirklich konstante Spieler, der eigentlich überwiegend immer zur Verfügung stand, der halt so für die Defense enorm wichtig war und auch offensiv halt immer wieder irgendwie gute Momente hatte. Und das ist in dieser Saison schon halt echt anders. Und es geht ihnen langsam die Zeit aus. Gleichzeitig ist das halt immer noch so eine Situation, wo ich denke, wenn da rechtzeitig alles dann noch klappt und sie es bis dahin einfach schaffen, den Kopf über Wasser zu halten und sie dann am Ende, also es wird langsam eng, Sechster zu werden, aber wenn sie es durchs Play-In schaffen und dann spielen sie gegen ein komplett neues Suns-Team vielleicht oder so in der ersten Runde. Also ich fände die Serie unfassbar geil. Also es würde mich sehr freuen, wenn es dazu kommen würde, aber es freut sich ja niemand, die dann zu sehen, einfach weil dieses Urvertrauen ja irgendwie da ist und die natürlich auch Abläufe haben, auch wenn das in dieser Saison schwieriger für sie war, das irgendwie zu demonstrieren. Aber im Prinzip ist die Qualität ja noch da. Es ist halt einfach nur die Frage, ob sie es mal wirklich zum richtigen Zeitpunkt dann abrufen können. Aber auch wenn eigentlich mittlerweile fast alles dafür spricht, finde ich, dass man sie abschreiben sollte, also so als Contender-mäßig, so ganz kann ich das immer noch nicht. Nicht zu 100%.
Ich auch nicht. Also man, im Endeffekt, ja, man wartet drauf, dass es Klick macht, weil man es ja schon gesehen hat. Und das ist halt einfach, ich meine, dass Curry zweimal langfristig ausfällt, hilft nicht. Dass Wiggins auch immer mal wieder ausfällt, hilft nicht.
Und weißt du, woran mich das Ganze trotzdem erinnert? An die Celtics in der zweiten Saison mit Kyrie. Weil da war, die ganze Zeit war das irgendwie so ein bisschen enttäuschend, was da passiert ist. Und die ganze Zeit hatte man aber das Gefühl, ja, aber das Talent, du, und wenn es dann irgendwann zusammenkriegt, wenn die einen Scheiß zusammenkriegen. Und die haben ja dann, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben sie ja in der ersten Playoff-Runde damals Indiana, glaube ich, gesweept oder irgendwie 4-1 geschlagen oder so. Und dann, oh, watch out. Und dann ging es halt gegen die Bucks. Und dann hat Kyrie Boston sabotiert und hat gesagt, so, hier, ich verteidige jetzt Giannis, geht mir aus dem Weg. Und hat irgendwie 30% aufs Feld getroffen und dann ging es halt runter. Und das war eigentlich mit Ansage, weil man die ganze Saison über waren die halt einfach nicht gut. Aber man hat sich immer darauf konzentriert, okay, aber das Talent ist da. Und natürlich, wie gesagt, die Warriors haben mehr Vertrauen verdient, weil sie einfach über die letzte Dekade das beste Team der NBA waren. Und trotzdem ist es auch da so, die Resultate in dieser Saison sind halt einfach nicht besonders gut. Es ist kein überzeugendes, konstantes Top-Team, das kann man einfach nicht sagen. Und wenn sie dann irgendwann, also wenn sie sich im Play-In oder in der ersten Playoff-Runde verabschieden, dann kann man eigentlich nicht sagen, das ist jetzt irgendwie ein Schocker.
Ja, gleichzeitig kann man natürlich auch, man kann auch versuchen, den Vergleich mit den 94er, 95er Rockets zu ziehen, die ja, glaube ich, auch als Sechster reingegangen sind in
die Playoffs, bin ich mir ganz sicher. Die aber auch das einzige Team jemals sind, das, glaube ich, kein Top-3-Seed in seiner Conference war und dann Meister geworden ist. Ja. Das passiert halt normalerweise einfach nicht. Aber klar, sie sind das eine Beispiel, auf das man sich konzentrieren muss.
Auch als amtierender Meister, auch mit Problemen. Ich glaube, Drexler kam rein, oder?
Genau, Drexler haben sie während der Saison geholt. Das hat alles dann ein bisschen gedauert mit der Integration und so.
Genau, und bei den Warriors vielleicht dann eher in die Richtung. Und was halt auch einfach ist, dass du halt diese Diskrepanz bei ihnen einfach hast, dass sie, was natürlich mit Blick auf die Playoffs, wenn du eher ein niedrigeres Seed bist, nicht wahnsinnig vorteilhaft ist, aber dass halt, dass sie auswärts so wahnsinnig schlecht sind. Also ich glaube, sie sind eins der schlechtesten Auswärtsteams ever. Also ich glaube, nur zwei waren noch schlechter, unter anderem die 98er, 99er Bulls. Wir wissen, wie das Team damals aussah, nachdem jetzt Kollege Jordan
vom Net-Rating her oder von der Bilanz?
Nee, von der Bilanz her. Bilanz ja auswärts
einfach. Echt? Ja. So schlimm ist es.
Ja. Ja. Das ist, also, sie haben es
bei mal ein Team, was nur 9 Siege geholt hat.
Ja. Also, auswärts echt richtig, richtig übel und halt, ja, und zu Hause aber halt richtig gut. Also, ja. Und dann haben wir noch die Starting Five mit ihrem Net-Rating. Es ist mysteriös und wir werden es wahrscheinlich erst Richtung Playoffs so richtig wissen, woran man ist. Und vielleicht selbst während der Playoffs noch nicht. Und jede Runde sollten sie das Play-In überstehen, sollten sie das Play-In überhaupt schaffen, sollten sie die erste Runde dann überstehen. Jede Runde werden wir uns wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen, dieses Jahr aufs Neue fragen. Sind sie wirklich gut genug? Naja, wahrscheinlich schon, vielleicht auch nicht. Mal gucken.
Und dann, ja, es bleibt auf jeden Fall echt ein rätselhaftes Team.
Ja. Was ich finde, sich auch wie ein roter Faden so ein bisschen durch den Westen zieht, weil auch die beiden nächsten Teams, die ich jetzt so habe, sind für mich rätselhaft, beziehungsweise ich kann noch nicht genau sagen, was da passieren wird.
Das nächste ist bei mir schon wieder ein Tier mit 4 Teams. Bin ich mal, wie hast du das sortiert jetzt?
Ich habe das alles ein bisschen kleinteiliger gemacht. Ich habe jetzt quasi die beiden Teams gemacht, die in den Standings jetzt kommen, denen ich aber durchaus noch was zutraue. Ich habe sie Dunker-Spot-Contender genannt. Weil sie so, also Contender ist vielleicht übertrieben, aber vielleicht Dunkerspot Final, Conference Final Kandidat, weil ich es bei den Mavs nicht wirklich weiß, aber so ein bisschen in Lauerstellung und ich weiß es nicht. Also ich habe da die Mavs und die Clippers. Mhm. Ja, ich bin einfach, Kyrie hat jetzt endlich einen Superstar an seiner Seite. Nee, Luca hat jetzt einen Star an seiner Seite, einen sehr, sehr guten Baller an seiner Seite und das ist für mich schon auch eine große Wildcard, also die Probleme defensiv kennen wir, glaube ich. Interessant war jetzt diese Aussage von Jason Kidd, dass sie jetzt einfach die Gegner outscoren wollen, niemand will 80-80 sehen oder sowas.
Und Christian Wood denkt sich, Keule. Ne? Jetzt, das nicht auch im September sagen können. Ich bin die ganze Zeit hier.
Ja. Ich bin dein Mann eigentlich, ich bin dein Mann. Ja. Ich weiß nicht,
doch mit mir, Jason.
Ja. Hallo. Genau, ich weiß nicht, ob er sarkastisch gemeint hat. Luca hat ja auch gesagt, nee, wir müssen schon verteidigen und so. Aber ich meine, die Probleme kennen wir. Gleichzeitig können sie halt ein Team sein, glaube ich, das offensiv wirklich jedem Team sehr, sehr große Probleme bereiten kann. Und wir haben jetzt ja Justin Holiday, haben sie jetzt noch gesigned, ne? Das ist immerhin noch ein solider Pickup, auch wenn er dieses Jahr irgendwie, glaube ich, nur gut 38% aus dem Feld trifft, 34,5% von draußen trifft, jetzt sich nicht optimal zurechtgefunden hat in Atlanta. Mein Atlanta.
Wer findet sich da schon zurecht?
Also da läuft es jetzt auch nicht optimal dieses Jahr. Deshalb, ja, sie haben halt zumindest einen Wing-Defender mit, also Rollenspieler-Defender mit theoretischem Dreier geholt. Aber wie gesagt, die Kombination Kyrie-Luca, nicht, dass ich mich jetzt zu 100% auf Kyrie verlasse, aber es gibt mir halt irgendwie eine Wildcard und es gibt dir halt irgendwie auch die Gelegenheit, ja, sehr, sehr viele Probleme zu kreieren für gegnerische Defenses. Und deswegen finde ich es da aus der Perspektive schon ganz interessant und bin halt da gespannt, was da Richtung Playoffs gehen kann. Weil ich glaube, Kyrie ist schon der talentiertste Mitspieler, den Luca bis jetzt hatte.
Das will ich doch hoffen.
Ja.
Also wir können uns.
Jalen Brunson.
Wir können überlegen, was ob Goran Dragic 2017 noch zählt oder irgendjemand, mit dem er bei Real zusammengespielt hat. Aber ich denke eher nicht. Und nee, also in der NBA, ich hätte, glaube ich, Jalen Brunson lieber in meinem Team, weil ich mich auf den verlassen kann. Aber mehr Talent hat natürlich Kyrie. Also auch, ich meine, die Spiele, die er bisher für die Mavs gemacht hat. Der ist halt einfach unfassbar begabt, man kann es nicht anders sagen. Bei aller Kritik und bei allen Kopfschmerzen, die er einen abgesehen davon bereitet, wenn er spielt, ist er ein extrem guter Offensivspieler, der vor allem auch extrem gut darin ist, von einem Star, der noch mehr Aufmerksamkeit zieht, zu profitieren. Und das kann man ihm nicht abstreiten. Alles andere ist halt so ein bisschen Fragezeichen und wie die Mavs halt ihre Defense wirklich stabil kriegen, ist für mich auch eine interessante Frage. Ich meine, da wird sicherlich Maxi Kleber eine wichtige Rolle spielen, da wird auch Josh Green eine wichtige Rolle spielen, aber es war halt einfach trotzdem so, dass Dorian Finney-Smith dafür schon essentiell war, ne? Und der ist halt nicht mehr da. Und also der hat in den Playoffs letzte Saison gefühlt 46 Minuten gespielt und die 2 Minuten wurde er auch nur rausgenommen, weil er nicht mehr gehen konnte. Und also genau wie Bullock und so. Und das wird jetzt halt einfach anders sein müssen. Und man muss halt erstmal so eine gewisse, ja, Balance finden. Dafür haben sie nicht mega viel Zeit, aber sie haben schon Zeit. Und deswegen, also ich habe sie halt auch in einem Tier, was halt, also Potenzial für einen Run, beziehungsweise Conference Finals Upside, habe ich es genannt, weil, also, wie gesagt, bei mir sind das 4 Teams, wo ich mir das irgendwie einreden kann. Da sind die Mavs schon mit drin, auch wenn ich momentan jetzt zum Beispiel nicht unbedingt glaube, dass sie Heimvorteil in der ersten Runde haben werden. Und ist mir auch, also es erscheint mir auch durchaus möglich, dass sie in der ersten Runde rausgehen. Aber es geht auch mehr. Also die können mindestens eine Serie, vielleicht auch 2 Serien gewinnen, glaube ich.
Stimme ich zu. Ja, dann bleiben uns bei, wenn ich richtig gezählt habe, bleiben uns da noch 3 Teams bei dir. Sag mal ganz kurz, welche das sind.
Der grindige Grizzlybär. Der kuriose König. Ja, ich bin nicht überzeugt.
Schön.
Ja, und der klappernde Clipper. Oder der klapprige Clipper.
Ja. Ja, es ist fließend beim Clipper.
Ja.
Aber na, der Clipper auch auf See fließt ja auch. Interessant, ja, also passt für mich zusammen. Ich habe den Kings und den Grizzlies habe ich noch eigene Tiers gegeben, ein bisschen weiter oben. Also bei den Kings einfach ein eigenes, weil ich einfach nicht weiß. Kings kann ich schwer einschätzen in Richtung Playoffs. Ich glaube, da ist mein Vertrauen aufgrund der letzten Jahre und vielleicht auch aufgrund der, in Anführungszeichen, mangelnden Star-Power nicht so gegeben.
Heißt das Tier zufällig 50 Siege und dann machen wir die Biege?
So ähnlich, aber sehr schön. Nee, es heißt tatsächlich nur Kings, weil mir ist nicht so was eingefallen.
Die ganze Zeit kommst du mit irgendwelchen kreativen Namen um die Ecke und dann, das heißt Kings. Okay, cool. Ja.
Schade. Und bei Warriors, nicht bei Warriors, bei den Grizzlies lag es bei mir so ein bisschen, lag es auf der Straße, quasi good enough in the West, Fragezeichen. Weil, ne? Ja, Reminiszenz an unseren Kollegen, unser Interview. Aber dann weil sie bei mir noch drunter sind, lass mal die Clippers besprechen. Wie siehst du die sie denn jetzt so? Die ersten Spiele nach der Trade Deadline sind gespielt. Man kann sich jetzt vielleicht so ein bisschen überlegen, also es ist sicherlich noch nichts in Stein gemeißelt und es ist sicherlich noch, steht noch nichts final, aber wie Ty Lue die ganze Geschichte jetzt so sieht mit Gordon, mit Bones Highland, mit Plumlee. Wie schätzt du das Team jetzt so ein, nachdem man jetzt so ein bisschen was gesehen hat?
Ich finde, es ist, also auch wenn da noch nicht alles irgendwie stimmt, ist es halt einfach ein sehr tiefer Kader mit sehr vielen Möglichkeiten, der nochmal ein paar mehr Möglichkeiten irgendwie bekommen hat. Also weil du halt jetzt noch einen zweiten Big hast, der auch, also Zubac ist der bessere Spieler natürlich, aber Plumlee ist ein guter Passer. Dadurch kann er dir halt nochmal ein bisschen was anderes geben. Etwas, was ja auch letzte Saison Hartenstein teilweise ihnen gegeben hat, so als Anker quasi, der von der Bank reinkommt und dabei so ein bisschen hilft, eine gewisse Dynamik auf dem Weg zum Korb mitbringt, ohne jetzt der große Scorer zu sein oder so. Aber mir gefällt der Pickup eigentlich. Und Gordon ist halt auch jemand, der, auch wenn er natürlich älter geworden ist, der hat halt einfach schon viele, viele große Spiele mitgemacht. Der hat immer noch einen guten Wurf. Der kommt auch an guten Tagen zum Korb. Und die Clippers sind aber jetzt auch nicht darauf angewiesen, dass er irgendwie was macht. Und also es ist für mich schon ein Verlust eigentlich, dass sie Kennard abgegeben haben, einfach weil das so ein wirklich elitärer Shooter ist, also gerade so off the catch und das halt auch so aus der Bewegung gibt es nicht viele Leute, die irgendwie konstanter sind, aber es ist halt auch jemand, der, also sagen wir mal Clippers, Mavs, erste Runde, Kennard wird halt die ganze Zeit attackiert werden und das wäre, glaube ich, in vielen Runden so oder bei vielen potenziellen Gegnern, gegen die sie spielen würden und deswegen denke ich, ist es wahrscheinlich auch jemand, den sie abgeben konnten. Und es bleibt bei den Clippers dabei, dass es natürlich immer so ein bisschen Theorie mit drin ist, aber über die letzten Wochen oder mittlerweile Monate gab es halt jetzt auch schon häufiger mal dann in der Praxis zu sehen, wie das aussehen kann, wenn sie alle da sind oder wenn die wichtigsten Teile da sind. Und Kawhi, mittlerweile überzeugt er mich sehr. Also das ist schon, der ist schon, also natürlich wird's spannend zu sehen, ob er jetzt irgendwie 3, 4 Playoff-Runden nacheinander volle Pulle gehen kann. Aber momentan, wenn ich ihn spielen sehe, denke ich immer, okay, der Typ erinnert mich mittlerweile doch ziemlich doll an Kawhi Leonard. Und dann ist er halt auch immer noch jemand, den du in den Playoffs unbedingt haben willst und der Spiele wirklich verändern kann. Und Paul George, wenn er spielt, spielt unter dem Radar auch eine ziemlich gute Saison, auch wenn jetzt über den nicht so viel gesprochen wird. Und dazu ist es halt immer noch ein tiefer Supporting Cast mit vielen Möglichkeiten. Und ich bin sehr gespannt, inwieweit Lou das schafft, das alles rechtzeitig irgendwie zusammenzubringen und dann halt auch, also im richtigen Moment sozusagen peaken zu lassen. Mhm. Weil das halt etwas ist, was bei den Clippers über die letzten Jahre jetzt nicht passiert ist. Also es war ja auch sonst häufig so, dass man dachte, okay, da wird jetzt nicht so viel auf die Regular Season geachtet, aber die wissen, sie sind für die Playoffs zusammengestellt und wenn es dann losgeht, dann sind die gefährlich. Und man hat sich vielleicht ein bisschen zu sehr drauf verlassen. Und jetzt, ja, mal gucken, wie das in dieser Saison läuft. Also die Offense ist immer noch nicht wirklich gut. Die Defense ist aber sehr gut. Das ist halt etwas, womit du durchaus arbeiten kannst. Und ich glaube, die Neuverpflichtungen könnten ihnen offensiv insgesamt vielleicht auch eher helfen. Und dann mal sehen. Also es ist jetzt für mich immer noch kein Team, wo ich denke, die sind jetzt auf dem Level von den beiden Obersten, auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen. Aber sie haben trotzdem, wenn sie es zum richtigen Zeitpunkt auf die Kette kriegen, haben die auch immer noch, ja, vielleicht sogar Finals Upside. Ich weiß es nicht. Aber also die schätze ich immer noch als total gefährlich ein, als Team irgendwie.
Ja, ich würde sie auch so von den Teams, die wir bis jetzt genannt haben, die da drunter sind, würde ich sie auch am ehesten noch, oder räume ich ihnen auch die größten Chancen ein, da oben reinzukommen, weil ja alles, was du sagst, also sie haben ja im Endeffekt alles und dazu kommt halt dieses Ding, sie haben halt so viele Spieler, die halt heiß laufen können in unterschiedlichen Spielen, also mal abgesehen von George und Leonard, aber Powell, jetzt eben Eric Gordon noch dazu, es wirkt irgendwie runder, dadurch, dass eben dieser zweite verlässliche Big da ist, die Second Unit ist eigentlich auch wirklich gut jetzt. Also klar, Playoffs sieht es ein bisschen anders aus, weil deine Stars mehr spielen, aber das ist dann vielleicht auch mit Blick auf Kawhi. Vielleicht kannst du ihm dann mehr Pausen geben, ohne ihm die ganz großen Pausen zu geben. Weißt du, wie ich meine, während der Playoffs, dass du sagst, also wir können uns zumindest mal über Wasser halten mit denen, die wir da haben.
Ja, und Paul kann die Offense auch mal tragen für ein paar Minuten, ne? Also zumal er im Moment ja auch wirklich richtig gut unterwegs ist.
Ja. Genau. Und Gordon bin ich halt gespannt, wie er sich einbringt. Aber das ist schon alles irgendwie sehr rund. Ich bin halt gespannt. Ich meine, es gibt ja auch diese Westbrook-Gerüchte. Paul George hätte ihn ja sehr gerne, habe ich jetzt irgendwie gelesen, dass das Front Office noch nicht so überzeugt sei. Keine Ahnung, ob es stimmt. Da, ja, was ich mir jetzt auch dachte, was halt echt so, wo ich halt ein bisschen Fragezeichen habe, ist halt diese Rim-Pressure-Geschichte. Ich meine, du hast ja die Offense angesprochen, dass das halt irgendwie was ist, was eventuell fehlt und was dann halt auch der Offense so eine gewisse Dynamik gibt. Also gerade auch wenn ich habe jetzt letzte Nacht ein bisschen reingeschaut, dass selbst wenn der Ball bewegt wird, wird er eher von links nach rechts als von oben nach unten bewegt. Also es ist schon Player und Ball-Movement da, aber es ist halt so dieses, dann Richtung Korb fehlt halt teilweise. Also es gibt dann sicherlich Spiele. Ich bin auch gespannt, was halt dann, wir haben ja letzte Woche über Bones Highland gesprochen, ob der vielleicht deshalb doch eine größere, also nicht eine riesige Rolle, aber halt mehr Spielanteile kriegt oder so, oder wie es jetzt, ja, ob man da irgendwie was versucht. Also deshalb, ja, aber ich würde auch sagen, so tendenziell sehe ich sie sehr, sehr gut gerüstet für einen Playoff-Run. Sie haben es halt noch nie gezeigt. Ja. Und man müsste es jetzt halt mal irgendwann sehen.
Hey, sie waren immerhin schon mal fast in den Conference-Finals. Nee, sie waren sogar einmal in den Conference-Finals und in der Bubble-Season waren sie auch relativ kurz davor. Ja. Und dann wissen wir noch, was passiert ist, aber
ja, die Kawhi-Verletzung damals hat auch nicht geholfen. Also nicht in der Bubble, sondern in der Saison danach dann. Also von daher, ja. Nee, das stimmt. Also von daher, Clippers sind so ein bisschen mein Dark Horse noch.
Ja, aber den Punkt mit der Rim-Pressure sehe ich auch. Ich glaube nur nicht, dass Highland das lösen kann.
Nicht lösen, aber dass du halt sagst, okay, das ist vielleicht einer, der uns das zumindest mal hin und wieder mal geben kann. Also weißt du, wie
man
so.
Ja, ich hab da mehr Vertrauen in Paul und sogar auch fast auch ein bisschen mehr in Gordon, um ehrlich zu sein, weil der weiß, wie man Drive auspackt an den Tagen, wo er sich spritzig fühlt. Und Highland ist halt, der ist halt auch, also der ist ein guter Shooter, so auch wenn man so auf seine Werte guckt, aber so am Korb jetzt irgendwie ein guter Finisher oder so ist er halt nicht. Er ist halt auch einfach ein relativ schmaler Typ. Ja. Ne? Und ich glaube, dass er wirklich Druck ausübt, auch in der Playoff-Situation sehe ich eher nicht. Aber es ist halt eh interessant. Ne? Wir werden, der Westen wird uns zeigen, ob Rim Pressure komplett überbewertet ist, wegen den Suns.
Gut, ich weiß nicht, ob die Suns dann in der Zusammenstellung als Blaupause für den Rest der Liga herhalten können.
Das ahmen wir jetzt nach. Wir holen drei der besten Midrange-Shooter aller Zeiten in unser Team. Ja.
Und dann läuft das. Das stimmt. Wir sind gespannt. Kings noch ganz interessant. Also Kings echt komplett gegensätzlich zu allem, was so die letzten Jahre war. So, sie ziehen ihr Ding durch, sie wissen, wer sie sind und machen das konstant und dann aber denken dann auch nicht nur, weil sie jetzt gut sind, so, jetzt machen wir die verrückten Sachen. Weil ein paar Leute fanden nochmal Harrison Barnes interessant. Vielleicht können wir statt Harrison Barnes irgendjemand anderen bekommen, der irgendwie ein bisschen fancier klingt und am Ende uns aber gar nichts bringt. Haben sie nicht gemacht.
Kessler Edwards Slander?
Klar.
Den haben sie immerhin
geholt. Auch nur, weil ich immer erst nachdenken muss, Walker Kessler oder Kessler Edwards.
Ja, das Problem habe ich auch tatsächlich. Ja. Das ist einfach ein Knoten im Hirn.
Ja, genau. Nein, aber die Kings, also, ja, ich bin halt gespannt. Ich kann sie jetzt Richtung Playoffs dann halt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie viel der berühmten Upside sie dann Richtung Playoffs haben.
Das ist der entscheidende Punkt. Also, ich vertraue ihnen als Regular Season Team definitiv mehr als, wenn es dann um die Playoffs geht. Also einfach wegen defensiven Fragezeichen auch, wie man ihre Offense, die ja also einfach wirklich überragend immer noch funktioniert, wie man da vielleicht mit ein bisschen mehr Vorbereitung ein oder zwei Sachen ihnen vielleicht nehmen kann, wie dann der Konter darauf aussieht. Und auch, also ich finde, die Kings sind ja, also wenn ich jetzt irgendwie Nachtschichten oder so gemacht habe, die Kings sind ja immer eins der letzten Teams, die spielt, wenn sie Heimspiele haben, ne, die halt immer dann irgendwie um 4.30 Uhr anfangen und das passt halt entweder die Warriors oder die Lakers oder die Clippers oder die Kings und relativ häufig erwische ich die Kings und die schaffen es eigentlich fast nie, ein Spiel einfach souverän zum Ende zu bringen, sondern es ist halt immer spannend und es ist immer total unterhaltsam, weil es ist ja so, in dem Fall dann am Ende der Nacht und man ist eh schon ganz schön müde und schleppt sich irgendwie noch durch und die Kings sorgen immer dafür, dass halt immer noch richtig was los ist. Ja. Und das finde ich so aus neutraler Perspektive sehr unterhaltsam. Aber ich weiß nicht, ob es mir, ich habe einfach so ein bisschen Zweifel daran, dass die halt schon abgezockt genug sind, um eine Playoff-Serie dann auch zu gewinnen. Also zumal es ja halt einfach wirklich andere Konkurrenz gibt und alle Teams, über die wir hier reden, haben schon Playoff-Erfahrung. Manche haben sogar schon Titel geholt, also zumindest einzelne Spieler. Und die Kings waren seit 8 Jahrhunderten nicht mehr in den Playoffs. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich das zeigen wird. Deswegen, ja, vielleicht sollten sie eigentlich auch ein eigenes Team haben, Tier haben, die, wie gesagt, 50 Siege und dann machen wir die Biege. ich glaube, ich muss das eher umsortieren.
Oder?
Aber mir gefällt dieses Team. Ich gucke denen unfassbar gerne zu.
Ja, das auf jeden Fall. Oder 50 Siege und dann schnell auf die Strandliege.
Ja, es ist auch nicht schlecht. Es fehlt nur ein bisschen Rhythmus da drin. Es müsste irgendwie schneller gehen. Aber das könnte man ja auch ändern.
Das kann man ja auf ergänzen. Auf jeden Fall. Um dem Stil der Kings auch gerecht zu werden.
Ja.
Weil schnell und Rhythmus und so. Ja, dann, du hast die Grizzlies da noch mit drin.
Genau.
Sie haben jetzt der große Homerun-Deal, mit dem alle ja nicht gerechnet haben, aber den sich vielleicht auch viele gewünscht haben. Der war jetzt nicht dabei.
Aber ein Shooter, wenigstens.
Allerdings, ich meine, du hast ja schon gesagt, allerdings ein Shooter, der, wenn er draufsteht, gerade in den Playoffs durchaus defensiv involviert sein dürfte, was du dann nicht unbedingt wieder sehen wirst. Und ich meine, du hast halt auch so ein bisschen mein Gedanke, mein Jar, der ja auch relativ viel Spielzeit bekommen dürfte, ist jetzt auch nicht zwingend Gary Payton.
Nee, nicht so richtig. Also er packt gelegentlich mal einen ziemlich spektakulären Block aus, aber ein guter Verteidiger ist er noch sehr lange nicht.
Und deshalb, also meine Frage, wie siehst du jetzt auch da so die Playoff-Upside quasi der Grizzlies?
Ich muss gestehen, dass ich die Grizzlies irgendwie über die letzten ein, zwei Jahre auch, was sowas angeht, immer ein bisschen unterschätzt habe. Deswegen sehe ich auch die Gefahr, dass ich das jetzt wieder tue. Aber ich meine, vor ein, zwei Monaten war ich noch bereit zu sagen, die sind ein richtiger Contender. Also zu dem Zeitpunkt haben sie mich irgendwie mehr überzeugt. Und seitdem ist es irgendwie so ein bisschen, also ich meine, gerade auch seitdem Ja gesagt hat, I'm fine in the West, ist es ja nicht mehr ganz so gut gelaufen. Es ist auch einfach so, dass ich ihrer Offense oft nicht so richtig vertraue. Also gerade so im Halbfeld. Sie sind da jetzt nicht wie die Raptors, aber sie sind, was das angeht, einfach nicht wirklich konstant und gut. Und es ist halt in den Playoffs immer ein bisschen schwieriger, ständig ins Laufen zu kommen. Ich meine, im Moment fehlt auch Steven Adams. Das hilft natürlich auch nicht, weil das so ein bisschen der Erwachsene im Raum ist. Aber auch hier ist so ein bisschen die Frage, jetzt gerade im Vergleich zu einigen der anderen Teams, sind die cool genug, um halt das am Ende einfach souverän runterzuspielen. Und wie gesagt, also ich meine, ich habe sie ja trotzdem auch in diesem Upside-Tier, so von wegen Conference Finals, das kann ich mir schon vorstellen. Aber es würde mich trotzdem sehr überraschen, wenn sie jetzt, wenn sie dann auch noch die dritte Serie gewinnen und in die Finals kommen. Also da sehe ich im Moment halt nicht wirklich, wie sie, für mich sind sie jetzt da nicht ganz auf dem Niveau von den beiden obersten Teams. Und auch, auch die Clippers sehe ich noch ein kleines bisschen mehr für die Playoffs gerüstet als die Grizzlies. Mhm.
Ja, würde ich, würde ich tatsächlich auch zustimmen. Also, ich meine, ich habe es ja auch so sortiert, quasi. Und ja, ich bin aber mit den Grizzlies, ich finde es mittlerweile auch echt anstrengend, muss ich gestehen. Also, so dieses, diese permanente Pöbelei und dieses permanent, also, ja, es ist mir, ein bisschen zu viel geworden. War ja eigentlich früher auch irgendwie Freund, aber es ist irgendwie, ne.
Ich mag die Grizzlies immer noch gerne, aber ich glaube, sie hätten OG Anunoby oder Mikal Bridges, dann würde ich das vielleicht anders sehen. Also eigentlich gerade mit Bridges würde ich es wahrscheinlich anders sehen und der würde auch dir helfen, weil Bridges, glaube ich, einer der Sympathen in der Liga ist. Und,
absolut.
Der würde absolut. So als entspannte zusätzliche Präsenz, glaube ich, nicht schaden. Weil, ich meine, mich stören sie nicht, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich meine, mich stört manchmal Dylan Brooks, muss ich gestehen, aber
Dylan Brooks finde ich auch brutal anstrengend. Aber egal. Aber hier ist auch das Ding, ich habe mir jetzt auch, ich glaube, die Nets sind jetzt so ein bisschen mein was für Tiere nimmt man mit ins Flugzeug, wenn man Angst hat?
Ein Support Dog.
Ja, genau. Und sie sind quasi mein Emotional Support Team. Sind jetzt, glaube ich, die Nets.
Okay.
Weil halt ist irgendwie, weißt du, sind wir so die Good Vibes, Mikal Bridges, Cam Johnson, so die, ne, Patty Mills ist dabei und müssen nicht gewinnen können, aber sind irgendwie, ne, das ist einfach so ein bisschen, versprühen so ein bisschen gute Vibes. Und stehen damit sehr im Gegensatz zu dem Team, dem ich sehr folge, aber das mir momentan wenig Spaß bereitet. Deswegen, ich glaube, ja, mein Emotional Support Team sind die Nets jetzt.
Na gut, kann ich nachvollziehen.
Ja. Und das ist auch wieder, weil Bridges, Brücken schlagen zum nächsten Tier. Haben wir einfach zwei Contender, zwei Favoriten?
Ja.
In einem Tier, Suns und Nuggets für dich?
Ja, ich würde sie da reinpacken. Also die Nuggets, weil sie es sportlich halt einfach rechtfertigen über die letzten Wochen und Monate. Und ich meine, die Suns, die haben jetzt auch 11 von 13 gewonnen, glaube ich. Also die waren eh schon auf einem ganz guten Weg. Also seit Booker wieder da ist und auch davor schon hat sich ja Chris Paul auch wirklich mehr in die Saison reingearbeitet. Und jetzt ist es halt, irgendwann kommt dann dieser Schmalhans da rein und dann ist es halt dann ist es schon krass. Also
ja,
da ist schon wirklich sehr, sehr viel Qualität vorhanden. Ich glaube, auch dieser Move ist vor allem für Chris Paul einfach wunderbar, weil er so quasi einen Schritt zurück machen kann, weil er einfach derjenige sein kann, der die anderen füttert und der, wenn er dann trotzdem auch mal als Scorer gefragt ist, halt einfach in einer Situation ist, wo zwei Leute mehr Aufmerksamkeit ziehen als er. Ja. Das wird ihm erleichtern, zu seinem Spot zu kommen und zu seinem Elbow-Jumper, den er ja auch immer noch trifft. Also wenn er Platz dafür hat, dann trifft er den ja auch trotzdem immer noch traumwandlerisch sicher. Und ich glaube, diese Situation ist für ihn einfach ziemlich perfekt. Und da ist es halt, also wir müssen sehen, wie sie die defensive Balance finden, natürlich. Also auch hier, sie haben sich schon Terrence Ross geholt, der natürlich auch eher wirft, als dass er verteidigt. Aber ist halt noch jemand, der ein paar Minuten übernehmen kann. Torrey Craig sowieso ist jemand, der defensiv helfen kann. Bei Ayton bin ich gespannt, weil sie jetzt natürlich auch wieder einen sehr engagierten Ayton brauchen. Aber wenn sie den kriegen, dann haben sie auch schon mal nicht ganz schlechtes Fundament für die Defense. Ja. Ne? Zumal Durant, haben wir auch schon drüber gesprochen, eine sehr, sehr gute Defensivsaison gespielt hat. Und dann da kann da schon sehr viel gehen. Und vor allem ist es halt einfach so, dass dieses Team, finde ich, sehr viele Mittel hat, um der Defense von Denver weh zu tun. Weshalb das ein relativ gemeines Matchup werden könnte. Und ich finde, also bisher, ich habe Denver momentan schon irgendwie auf Platz 1 stehen. Also einfach, weil bei Phoenix ist es ja bisher Theorie und noch nicht Praxis. Und bei Denver irgendwie schon. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Denver eigentlich mehr oder weniger das braucht, dass eins der anderen Teams Phoenix vor den Conference Finals eliminiert. Ich glaube, das ist das eine Matchup, was für die richtig kacke ist.
Du meinst, weil sie sich jeden einzelnen der Nuggets, die jetzt nicht optimale Verteidiger sind, einfach rauspicken können und die Schwächen optimal nutzen können und weil sie es auf unterschiedliche Weisen tun können?
Ja, weil die Suns auch einfach, die spielen halt schon mit einer gewissen Intelligenz und wenn die irgendwo eine Schwäche ausmachen, dann attackieren die auch die ganze Zeit, bis jemand eine Lösung findet. Und ich glaube, genau dafür haben die Nuggets halt eigentlich nicht unbedingt das so richtig den Konter, weil
ja,
so genial Jokic ist, er hat halt gewisse Schwierigkeiten, was die Mobilität angeht, defensiv. Und wenn du den, also wenn er quasi oben verteidigt, dann ist viel Rotation hinter ihm. Und wenn einer der Spieler, die dann den Ball bekommen, halt Durant oder Booker ist, dann können die das relativ schnell ausnutzen. Und wenn er halt den Drop verteidigt, sowohl Paul als auch Booker als auch Durant lieben das, Leute in Drop zu attackieren, weil sie halt aus der Mitteldistanz einfach unfassbar gut sind. Und das ist halt ein blödes Matchup, muss man einfach sagen.
Ja.
Und gleichzeitig fand ich es auch nicht unbedingt schlecht, was die Nuggets gemacht haben. Also Thomas Robinson als fähigen Backup reinzuholen, finde ich gut.
Bryant.
Ja, genau, Thomas Bryant. Siehst du, da sind wir schon wieder mit Walker, Kessler, Edwards.
Ja.
Ich hatte neulich den Knoten im Hirn, was Dalen Terry und Jaden Hardy angeht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es mir da auch passiert. Also manchmal ist es halt einfach so. Aber Thomas Bryant meine ich natürlich. Und auch Regidius Jackson als zusätzlichen Gunner, der vielleicht ein bisschen stabiler ist als Bones Highland und der jetzt aber Bones auch
nicht. Howland.
Jetzt lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe.
Ja.
Finde ich alles nicht unbedingt schlecht und es würde mich jetzt absolut nicht schockieren, wenn die Nuggets in die Finals gehen. Aber wie gesagt, dieses Matchup mit den Suns gefällt mir auf den ersten Blick überhaupt nicht. Nur schauen wir mal, was passiert.
Schauen wir, was passiert. Ja, aber Bin ich bei dir, was das Matchup angeht, und gleichzeitig sind die Suns halt echt die Nuggets echt ein sehr, sehr rundes Basketballteam, finde ich mittlerweile. Also keine Ahnung, haben dynamische Guards, nicht nur einen, scoren the Wings, verteidigen the Wings, werfen the Wings, vielseitige Defender mit Aaron Gordon. Sie haben mit einem der besten Spieler der Liga, was tendenziell auch nicht schadet. Sie haben Länge. Jetzt eben mit Brian noch einen soliden Backup-Big. Also da ist echt so, wenn man sich so die Rotation anschaut, so Murray, Jackson, KCP, Bruce Brown, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Jeff Green, Jokic, Bryant. Das ist eigentlich schon eine sehr, sehr, finde ich, gut ausbalancierte Playoff-Rotation auch irgendwie.
Absolut, also absolut.
Und deshalb ist es echt, also ich bin...
Sie wären für mich der alleinige Top-Favorit gewesen, wenn die Suns nicht diesen komischen Trade gemacht hätten.
Ja, diesen Dude geholt hätten.
Was alle anderen Teams angeht, denke ich schon, da ist Denver, also das heißt nicht, dass sie garantiert gegen jeden gewinnen würden, aber ich, für den Moment schätze ich sie gegen alle auch ein Stück stärker ein. Das ist schon so.
Ja.
Phoenix ist halt das Fakt. Und ich meine, auch hier, ne, wenn Golden State als 8 Seed reingeht, ist auch ein ziemlich spannendes Matchup, ne? Und auch ein Duell, was ich schon länger gerne mal sehen würde. In Bestbesetzung, weil das hatten wir ja letztes Jahr nun mal nicht. Aber Curry gegen Jokic ist natürlich auch ein schwieriges Matchup. Also das steht außer Frage. Deswegen
es ist halt
gucken, was dieser First Seed dann am Ende wert ist. Aber
Ob es nicht umgekehrt wird, wie Denver damals als 8 Seed den First Seed rausgeschmissen hat mit den Sonics.
Ja.
Und jetzt die Warriors dann. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber wir sind am Ende dieser Folge angelangt, oder?
Denke ich doch.
Wir haben einmal den Westen sortiert, waren uns eigentlich relativ einig mit allem, also sind es auch nicht die ganz großen Dinge irgendwie, wo wir uns hätten streiten können. Wir streiten uns ja nicht mehr bei Blazers und Wolves, also von daher, ne? Ein sehr, sehr viel Einigkeit in diesem kleinen Podcast.
Ja, außer wenn es darum geht, Wettschulden einzulösen, ne?
Ja. Ja. Ich habe gestern dran gedacht und habe mir überlegt, welchen Wein ich dir jetzt dann schicke. Tatsächlich so.
Bin gespannt.
Vielleicht ein bisschen spät mittlerweile, aber noch nicht. Es ist ja nie zu spät.
Manchmal hilft ja das Visualisieren.
Genau, das werde ich heute Nachmittag ausprobieren.
Ich bin sehr gespannt.
Wenn ich es nicht vergesse. Aber hey,
wir schauen mal.
Gut, dann bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Wie immer natürlich noch der Hinweis, solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, uns aber abonnieren wollen, könnt ihr das gerne tun. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Schaut gerne mal bei unserer Patreon-Seite vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.